Ja, es tut mir leid, dass ich viele heute gar nicht begrüßt habe. Ich bin ziemlich krank und dachte heute Nacht schon, es ging ja heute auch gar nicht, aber ich habe es jetzt irgendwie mit Tablette geschafft, hierher zu kommen. Ich werde deshalb nach dem Gottesdienst auch gleich verschwinden und versuchen auch das Abendmahl so auszuteilen, dass meine Bazillen da nicht drauf überspringen. Das wird gehen, denke ich, zumal der Alkohol ja drin ist im Wein, aber ich hoffe, dass das hier hinzukriegen ist. Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Ein berühmter Satz eines deutschen Arztes, Priesters und Dichters. Wir gehen auf Weihnachten zu. Nun ist es bei Weihnachten so wie mit dieser Kerze oftmals. Es ist Weihnachten, die Kerzen brennen, nur vielleicht bei mir nicht. Ich nehme es nicht für mich in Anspruch, möglicherweise. Das scheint vielen unserer Mitmenschen in Deutschland so zu gehen, dass sie nichts mehr mit dem Weihnachtsfest anfangen können. Vielleicht waren es auch nie mehr, die damit etwas anfangen können. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Der Widerspruch dem Weihnachtsfest gegenüber war ja zu allen Zeiten da. Dagegen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unsere Welt betreten hat, leibhaftig als Mensch. Und dann noch geboren von einer Jungfrau. So schön und gerne das Weihnachtsfest von vielen gefeiert wird, natürlich die freien Tage vor allem, ist man dann doch vielleicht weit entfernt von dem, was Gott sich dabei für uns gedacht hat. Ich wünsche mir also für heute schon mal als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, dass wir es auch für uns in Anspruch nehmen. Es muss das nur funktionieren hier. Es wäre sonst schlecht für die Predigt. Ah, sehr gut. Ja, dass wir es auch für uns in Anspruch nehmen. So schwer ist das gar nicht. Wird uns deutlich werden. Denn es war nie plausibler und nie selbstverständlicher, als wir es heute erleben. Der fortschrittlich, angeblich aufgeklärte Mensch meint ja besser zu wissen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Deswegen erklären wir das mal weg. Oder aber, wir bejahen es, das mag dann vielleicht eher uns so gehen, aber täglich spielt es keine Rolle. Ich finde das ja in dieser Hinsicht immer wieder interessant, gerade so in Bezug auf die ganzen wissenschaftlichen Dinge und so, Berichte von wissenschaftlich arbeitenden Menschen zu lesen. Gerade zum Weihnachtsfest, gerade zur Jungfrauengeburt. Das machen wir jetzt mal. Nämlich von einem Arzt. Da erwartet man ja noch eher, dass er sich wissenschaftlich fundiert dazu äußern kann, wie das so mit Geburt und so weiter mit diesen ganzen Dingen ist. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium mal die Verse 26 bis 38 aus dem ersten Kapitel. Da schreibt der Arzt Lukas: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Eine denkwürdige Begegnung. Seltsam. Geheimnisvoll. Persönlich. Ungewöhnlich. Ein Mann betrat nicht alleine das Zimmer einer Dame, sprach nicht mit ihr. Das Verwundern merkt man Maria ja an, wenn man sich ein bisschen hineinversetzt. Lukas, der das berichtet, war ja nun mit allen wissenschaftlichen Wassern gewaschen, was so Geburten und biologische Vorgänge und so weiter angeht. Man spürt seinem Bericht ab, dass er ergriffen ist von einem Staunen. Dem Staunen darüber, dass Gott Mensch wird. Darum, wie das geschieht, soll es heute gehen, in noch weiterer Weise. Ich habe über diesen Text vor 6 Jahren schon einmal gepredigt. Ich werde deshalb viele Informationen, die wir hier finden, nicht verarbeiten. Man darf das gerne nachlesen, es gibt sie schriftlich oder auch zu hören. Ich möchte mich heute konzentrieren auf das Thema, wie Gott Mensch wird. Drei Dinge beobachte ich dazu im Text. Erstens, als überraschendes Geschenk. Zweitens, durch Gottes Geist. Und drittens, in denen, die glauben. Gott wird Mensch als überraschendes Geschenk. Da taucht einer der obersten Engel bei Maria auf, einer unbedeutenden jungen Frau, vermutlich 14 plus minus Jahre alt, in einem völlig unbedeutenden Land, Israel, noch nicht mal selbstständig, sondern von den Römern besetzt, in einem von den gläubigen Juden verachteten Gebiet, Galiläa, das Volk, das im Finstern wandelt. Das heidnische Galiläa hat ein Licht gesehen. Tja, und diese Maria, das ganze völlig unbedeutende Setting dort, wird noch gesteigert dadurch, dass sie eben gerade noch erst verlobt ist. Keine gestandene Frau. Sie ist die Frau eines Mannes, das ist damals so üblich gewesen, man hat sich verlobt, da konnte noch ein Jahr bis zur öffentlichen Feier vergehen. Und bis dahin, dass man seine Braut heimgeholt hat, dann auch mit ihr geschlafen hat. Das hatte man bis dahin noch nicht getan. Sie galt aber schon als die Frau von Josef. Das heißt, sie wäre, wenn Josef gestorben wäre, zu diesem Zeitpunkt schon Witwe gewesen. Dass hier eine Jungfrau den Sohn Gottes zur Welt bringt, ist in zweierlei Hinsicht, oder ist mit zwei Dingen zu begründen. Und auch wichtig, die erste Begründung ist die, es war zur Zeit des Alten Testaments, so wie wir es uns auch völlig selbstverständlich im Neuen Testament begegnet, völlig üblich, dass man Gott und die Ehe dadurch ehrte, dass man nicht vor der Ehe miteinander schlief. Das war eine Ehrerbietung Gott und der Ehe gegenüber. Weil Gott nämlich die Ehe als ein Bild gegeben hat, wie er zu uns Menschen steht. Und das hielt man in Ehren. Ich sag mal, alles andere, hier zu behaupten, sie wäre gar nicht Jungfrau gewesen, würde überhaupt diesen Gegebenheiten nicht entsprechen. Ja, man mag sich das biologisch so wenig vorstellen können, wie man will. Es hätte überhaupt nicht gepasst. Maria wäre eine verruchte Frau gewesen. Man merkt es ja daran, dass Josef sie verlassen wollte. Ja, warum soll er sie denn verlassen? Das könnte ja doch auch von ihm sein können. Nein, hätte es eben nicht. Er wusste ja, wir beide haben noch nicht miteinander geschlafen. Das machte man nicht. Ganz einfach. Ja, viele behaupten immer, ja, das kann auch junge Frau heißen. Das ist ja eine Ankündigung aus dem Propheten Jesaja 7, die sich hier erfüllt. Sie, eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Das ist der geistliche Name von Jesus, der ja den Namen Hilfe, Heil, Rettung bekommt. Aber im Alten Testament könnte das hebräische Wort tatsächlich auch mit junge Frau übersetzt werden. Da muss es nicht zwangsläufig Jungfrau heißen. Allerdings der griechische Ausdruck, der im Neuen Testament verwendet wird, legt das nahe. Und vor allem rein sachlich wäre es Unsinn. Der ganze Bericht hebt darauf ab, dass hier eine noch nicht berührte Frau plötzlich ein Kind bekommt. Das ist an sich schon überraschend. Relativ. Der ganze Bericht ist ja voll von Unglaublichkeiten. Von Dingen, die so nicht sein dürfen. Das Problem für die biblischen Autoren, in diesem Fall für Lukas, als Arzt, man muss das einfach mal, ne? Das ist ja nicht irgend so ein Handwerker, von dem man vielleicht noch sagen könnte, der hat sich mit solchen Fragen vielleicht auch nicht so richtig beschäftigt und so. Nein, wir haben hier einen Arzt vor uns, der uns das berichtet. Aber sein Problem oder das Überraschende ist für ihn noch nicht mal die Jungfrauengeburt. Das berichtet der, als wäre es nix. Nein. Im Gegenteil, der Engel sagt ja auch noch, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist ja für Lukas die wissenschaftliche Erklärung. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung für diesen Vorgang. Nämlich, Gott hat's gemacht. Ja, der hat schon mal die Welt geschaffen, einfach so aus dem Nichts. Der kann ja wohl noch ein Kind aus dem Nichts einfach mal entstehen lassen. Wo ist das Problem? Nein, das Problem ist hier, oder das Überraschende ist hier eigentlich, dass Gott Mensch wird. Ja, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Der Sohn des Allerhöchsten betritt die Bühne der Weltgeschichte. Und das ist nun wahrlich nicht zu erwarten. Gott überbrückt hier den größten Abstand, den es überhaupt geben kann. Ich will nicht sagen im Universum, denn Gott geht ja über das Universum hinaus. Ja, den es überhaupt geben kann. Es gibt keinen größeren Abstand als zwischen dem heiligen Gott und dem im Misstrauen gegen ihn sich völlig verbogen habenden Menschen. Ja, der sich bis heute verbiegt und angeblich nur sich selber hat. So wie Martin Luther das mal ausgedrückt hat. Der sich im Misstrauen von seinem liebenden Schöpfer losgesagt hat und alle Ansprüche und alles Recht auf Leben verloren hat. Der seinem liebenden Schöpfer unablässig ins Gesicht spuckt und wenn es bloß damit ist, dass er behauptet, es gibt ja gar keinen Schöpfer, und ihm seine Welt zerstört und sein Ebenbild den Menschen mit Füßen tritt. Wie sollte Gott denn sowas werden? Das ist das, was hier zum Staunen ist. Gott wird Mensch. Er wird Geschöpf. Er gibt den Menschen nicht auf. Er kommt selbst aus dem Himmel, um ihn zu retten. Maria erschrickt. Sie wird als Begnadete angesprochen, als jemand, dem Gott ein Geschenk macht. Ein unverdientes, völlig überraschendes Geschenk. Der Herr ist mit ihr, wird ihr gesagt. Das wurde schon mal einem Diener Gottes gesagt, der das genauso wenig glauben konnte. Dass Gott nun ausgerechnet ihm meint. keiner konnte damit rechnen, dass diese unbedeutende junge Frau von Gott so eine Bedeutung erhalten sollte. Der Allerhöchste will in Maria Mensch werden, sodass man ihn übersehen und verachten kann, so wie es dann reichlich passiert bis heute. Er spielt nicht mit den Muskeln, sondern etwas später mit anderen Kindern. Das ist ja nicht zu fassen. Ein überraschendes Geschenk. Als zweites erklärt der Engel, wie Gott im Menschen Wohnung nimmt. Maria schenkt den Worten des Engels Glauben. Sie stutzt allerdings. Ich habe ja in Biologie vielleicht gerade nicht aufgepasst an der Stelle, aber ich dachte, dass das jetzt so nicht geht, ohne dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Und da erklärt ihr der Engel, dass der Heilige Geist in ihr das Kind entstehen lassen wird. Der Heilige Geist wird dich überschatten, steht dort. Das klingt vom Wortlaut her so wie damals, als der Geist Gottes über den Wassern schwebte bei der Schöpfung. Und genau derselbe Ausdruck wird verwendet, als Gott zur Zeit des Alten Testaments die Stiftshütte überschattete, also das Heiligtum, der Ort, wo er zugesagt hatte, hier bin ich. Da überschattete er das. Gott nimmt also einen Schöpfungsakt vor, indem er mit seiner Gegenwart in diesen Menschen hineinkommt. Gott schafft etwas Neues, das mit Mitteln der Geschöpfe nicht zu machen ist. Deswegen muss das eine Jungfrauengeburt sein. Es ist mit menschlichen Mitteln nicht zu machen. Da kommt im Wesen Gott in einem Menschen zur Welt. Nicht nur, weil nachher über ihn irgendwas gesagt wird, sondern weil Gott ihn schafft durch den Heiligen Geist. Und so gesehen ist das, was Gott hier in Jesus Christus vornimmt, nur der erste Schritt davon, was danach laufend geschehen soll. Bleibt immer irgendwie unvergleichlich und doch ist es hier vergleichbar. In Johannes 14,23 wird Jesus selber zitiert mit den Worten, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei ihm nehmen. Gott wohnt im Menschen. In denen, die ihm glauben. Das haben wir gleich nochmal. Der Missionar Paulus beschreibt es im 2. Korintherbrief Kapitel 5. So ist jemand in Christus, also in der Lebensverbindung mit Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott schafft etwas Neues, indem er Mensch wird, indem er im Menschen wohnt, indem er uns neu macht. Jesus ist schließlich auch der Erste, der als Gestorbener von Gott aus den Toten wieder heraufgeholt wurde. Das war auch nur der Anfang und wird laufend geschehen danach. Was nur von dieser Schöpfung ist, also aus Fleisch und Blut natürlich entsteht, hat keinen Platz im Reich Gottes. Es geht darum, dass Gott uns neu schafft. In diese Richtung geht zum Beispiel auch die Jahreslosung des kommenden Jahres. Am 8. Januar werde ich versuchen, sie auszulegen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein neuer Mensch werden. Das macht Gott. Angefangen hat er das in seinem Sohn. Er wohnte zuerst in Maria. Und genau der will auch heute in jeder und jedem wohnen, der oder die ihm glaubt. Das ist der dritte Aspekt, wie Gott Mensch wird, in denen, die glauben. Nun geht es in diesem Bericht ja darum, uns den Sohn Gottes vorzustellen. Alles, was dazu zu sagen ist, wie gesagt, kann man gerne nachlesen in der Predigt oder wo auch immer man darüber etwas findet. Im Bericht selber ja eigentlich schon. Allerdings wird uns eben auch im Besonderen hier an Maria gezeigt, wie wir Zeuge dessen werden, was Gott tut. Ja, noch viel mehr. Wie wir Teil dessen werden, was Gott tut. Wie Gott uns daran beteiligt. Wie Gott uns hineinnimmt in sein Handeln, indem er durch seinen Sohn Menschen rettet. Er ist in allem der Handelnde. Und alle, so wie Maria auch, erfahren es als ein unverdientes, als ein überraschendes Geschenk Gottes. Und er lässt es uns durch seinen Geist erfahren, indem er Neues schafft. Und es geschieht eben da, wo man ihm glaubt. Das wird hier deutlich. Gott übergeht uns Menschen nicht. Er handelt mit uns und an uns und in uns nicht einfach, ob wir wollen oder nicht. Das hat er schon oft getan, wenn es darum ging, dass durch Menschen etwas passiert oder in die Wege geleitet werden musste. Aber nie, wenn es um sie persönlich geht, dass sie von diesem Handeln beschenkt werden sollen. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Er nimmt in uns Wohnung, wenn wir uns dafür öffnen, für ihn. Wahrscheinlich noch verwehrt von dieser ganzen Begegnung, aber so bei Bewusstsein, dass sie sich als von Gott Auserwählte in seinen Auftrag auch fügen will, sagt Maria, ich unterstehe völlig dem Herrn. Mir geschehe, was du gesagt hast. Ich unterstehe völlig dem Herrn. Mir geschehe, was du gesagt hast. Sie fragte ja vorher, wie soll das eigentlich gehen? Der Priester Zacharias, dem angekündigt wird, dass er der Vater von Johannes dem Täufer werden soll, von diesem großen Propheten, der Jesus ankündigen soll. Er soll der Vater werden, obwohl er schon gar kein Kind mehr zeugen kann und seine Frau keins mehr gebären kann. Der fragt, woran soll ich erkennen, dass das so kommt? Also das glaube ich erst, wenn ich jetzt nochmal ein Zeichen kriege. Dafür war er dann stumm bis zur Geburt. Begründung, weil du nicht geglaubt hast. Das wird bei Maria nicht gesagt. Sie fragt, gesinngemäß ja, dass das so geschehen wird, okay, das ist so. Aber wie bitte? Wie soll denn das gehen? Das ist eine ganz andere Frage. Das Zeichen kriegt sie gleich mitgeliefert. Ne? 6 Monate ist deine Verwandte Maria schon schwanger, wo es eigentlich gar nicht geht. Wobei das bei Gott natürlich jetzt nicht unmöglich ist. Da ist ja nichts unmöglich. Aber kannst mal hingehen, mach sie dann auch gleich und nachgucken. Kriegt ein Zeichen mitgeliefert. Und wisst ihr, und was das Eigentliche ist an diesem ganzen Geschehen mit Maria? Wir bekommen hier das Zeichen geliefert. Dass nämlich eine Jungfrau schwanger wird, ist ja das Zeichen dafür. Es ist aber nur ein Zeichen. Es ist nicht der Inhalt dessen, was wir glauben, auch wenn es dazugehört, aber es ist nur das Zeichen dafür, dass Gott wirklich Mensch wird und Wohnung in uns nimmt. Und geschehen tut das, indem sie sich ihm auch zur Verfügung stellt. Oh, ich muss noch einmal schnupfen, Entschuldigung. Dieses sich zur Verfügung stellen ist ja hier das, wie es eigentlich bei uns Weihnachten wird, wie sich unsere Kerze anzünden lässt. Es wurde zum Beispiel einer der ersten Missionare Chinas, Robert Morrison, einmal gesagt, als er von Bord gehen wollte, um dann in China Menschen für Jesus zu gewinnen, wurde ihm vom Captain des Schiffes gesagt, also Sie wollen einen Eindruck auf China machen? Nein, sagt er, aber ich glaube, dass Gott es tun wird. Es geht nicht um unsere Qualität, ihr Lieben. Gott wird das machen und er will dich beschenken und dich gebrauchen und durch dich andere beschenken. Oder William Booth, der Gründer der Heilsarmee, wurde einmal nach dem Geheimnis seines Wirkens gefragt, als er schon 80 Jahre alt war. Er zögerte einen Augenblick und sagte dann unter Tränen, ich werde es dir sagen. Gott besaß alles von mir, was es zu haben gab. Es gab intelligentere Leute als ich. Es gab Menschen, die größere Ressourcen und Möglichkeiten hatten. Aber von dem Tag an, als mir die Armen Londons eine Herzenslast wurden und Jesus Christus mir eine Schau dessen gab, was er mit den Armen Londons machen könne, beschloss ich, dass Gott alles, was mein Leben ausmacht, für sich in Anspruch nehmen darf. Und wenn es in der Heilsarmee heute irgendeine Kraft gibt, die ja weltweit tätig ist heutzutage, dann deswegen, weil Gott die ganze Anbetung meines Herzens, die ganze Kraft meines Willens und den ganzen Entschluss meines Lebens für sich hat. Hat Gott diesen Anspruch bei dir? Demnächst, in ein paar Tagen, jährt sich wieder der Todestag des amerikanischen Erweckungspredigers Dwight Lyman Moody. Vielleicht hat von ihm auch schon mal jemand gehört, ich habe mal vor Jahren seine Biografie gelesen. Da waren Pfarrer zusammengekommen in einer Großstadt, um eine Veranstaltungsreihe zu planen, in der sie Menschen auf Jesus hinweisen wollten. Und man überlegte, ob man den Moody einlädt. Und da war auch jemand dabei, ein jüngerer Kollege, der Moody nicht mochte und fragte, ob denn Moody allein Anspruch auf den Heiligen Geist besitze. Nach einigem Stillschweigen erhob sich ein älterer Kollege und antwortete, nein, Moody hat keinen Alleinanspruch auf den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist hat Alleinanspruch auf Moody. Moody wurde auch mal gesagt, weil so viele Menschen ja zum Glauben kamen, und dann guckte ihn mal einer an und sagte, also, das, was hier passiert, das kann doch nichts mit Ihnen zu tun haben, sagte jemand. Da sagte er, würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ja, also Gott kann, ihr Lieben, auch in deinem Leben, Gott kann dich als Wohnung nehmen und durch dich sich darum bemühen, dass noch andere Menschen ihn einlassen in ihre Wohnung. Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. So Johann Schäffler. Das überraschende Geschenk. Gott ist bei uns. Das heißt Weihnachten. Bei dir. Durch den Heiligen Geist wohnt er in denen, die ihm glauben. Du brauchst aus dem Staunen gar nicht mehr rauszukommen. Amen.